Herzlich willkommen zur dritten Folge des Stromzeller-Podcasts. Ich bin der Chris, Häuslebauer aus dem Südschwarzwald.
Und ich bin der Markus, der Energietechniker aus Oberfranken.
Heute machen wir es mal ein bisschen anders. Heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, nämlich das Thema Photovoltaik, also Stromerzeugung aus Sonnenlicht. Trotzdem natürlich habt ihr wieder ganz viele Zahlen, auf die ihr euch freuen könnt.
Oh ja.
Wir starten mit dem Thema, was PV eigentlich bedeutet, wo es herkommt, wie es funktioniert. Gehen dann über in den Hausgebrauch sozusagen, wie bei mir im Haus die Photovoltaik funktioniert und stellen euch am Ende noch ein paar spannende Projekte rund ums Thema Stromerzeugung durch Sonnenlicht vor.
Bevor wir aber damit anfangen, möchte ich noch kurz was zur letzten Sendung sagen. Wieder hat uns von den Hörerinnen und Hörern ein bisschen Feedback erreicht. Vielen Dank nochmal dafür. Da gerne noch der Aufruf, gerne weitermachen. Wir sind immer noch dabei, uns hier zu finden und immer dankbar für jegliche Hilfe, die wir dabei angeboten bekommen. Und wir können tatsächlich auch noch was zu den Themen der letzten Folge sagen. Der Chris hat ja letztes Mal referiert über die KfW-Förderung, die wir uns zum Thema gemacht haben, weil es ja im Februar die Töpfe ausgelaufen sind, was die Förderung angeht. Und jetzt kommt, Stand 22. Februar, auf uns neue Erkenntnisse oder neue Zahlen wieder hinzu. Die Töpfe sind nämlich wieder aktiv. Es gibt für die Finanzierung von Bestandssanierungen jetzt einen neuen Topf über 9,5 Milliarden Euro, bei dem man Geld beantragen kann für seine Sanierung. Und Neubau wird auch wieder gefördert, aber in Zukunft, und da sind wir jetzt ein bisschen schlauer nach der letzten Folge, wissen, was Effizienzhaus 55 und Effizienzhaus 40 ist. Effizienzhaus 55 wird nicht mehr gefördert, weil es einfach zu schlecht vom Standard und nicht mehr State of the Art ist. Aber für Effizienzhaus Stufe 40 gibt es noch einen Fördertopf von 1 Milliarde Euro, wo auch Gelder beantragt werden können. Das wollten wir nur noch mal zur letzten Folge noch mitgeben. Da hat sich also was getan und ich finde das ganz gut. Auch, dass man vermehrt auf Bestandssanierung setzt, kommt aus den Zahlen ganz gut hervor.
Genau, und wer mit Plus fördert, der weiß ja seit letzter Sendung, ist PV auf dem Dach. Mhm. Und alles für das Thema sind wir ja jetzt dran.
Das stimmt, da müssen wir aber vielleicht erst mal kurz klären, was heißt eigentlich PV? Da können wir uns natürlich erstmal den Begriff anschauen, Photovoltaik. Das kommt vom griechischen Phos oder Photos, das ist der Genitiv, und bedeutet eigentlich nur Licht. Und Voltaik, Volt, da erkennt der Kenner schon, das kommt von der Einheit für Spannung und setzt sich dann zu Photovoltaik zusammen. Da gibt's jetzt noch andere Begriffe, die mit dem Begriff so ein bisschen konkurrieren.
Ja, im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet man ja oft auch das Wort Solaranlage oder Solarerzeugung. Gemeint ist also, wenn man ganz genau drauf guckt, ist eigentlich die Photovoltaik, ist tatsächlich die Stromerzeugung durch Sonnenlicht. Die Solarthermie ist die Wärmeerzeugung, also für Heizung und warmes Wasser. Und auch das wird dann nochmal untergliedert in den Hausgebrauch und industrielle Erzeugung von Warmwasser.
Gefunden wurde dieser Effekt von Alexandre Edmond Becquerel. Der hat den photoelektrischen Effekt entdeckt, sozusagen. 1839 war das der Fall. Hat er entdeckt, dass man durch die Energie, die aus Licht entsteht, in bestimmten Materialien Spannungen erzeugen kann oder hervorrufen kann, die dann erstmal statisch, also nicht nutzbar, irgendwie in diesen Elementen nachgewiesen wurden oder in diesen Stoffen nachgewiesen wurden. Aber auf jeden Fall wurde dieser Effekt schon mal entdeckt. Und ein ganz bekannter, nämlich Albert Einstein, hat dann 1905 darauf die Lichtquantentheorie entwickelt. Also, beziehungsweise der hat seine Lichtquantentheorie entwickelt und da war dieser photoelektrische Effekt auch ein Teil davon. Chris, weißt du eigentlich, in welchem Alter der das gemacht hat?
Aber jetzt kommt wieder die Fangfrage.
Wir fühlen uns gleich 19, alt, aber ich musste das jetzt einfach teilen.
Ja, wahrscheinlich war er noch nicht Mitte 30.
Der war 26. Mit 26 stellt Albert Einstein also 1905 seine Lichtquantentheorie auf und bekommt dafür 1921 im zarten Alter von 42, da sind wir noch nicht, das können wir auch noch erreichen, seinen Nobelpreis. Ist also Nobelpreisträger, ist klar. Und wegen diesen ganzen Theorien, die da aufgestellt wurden und der ganzen Wissenschaft und Rechnerei, die daraus resultierte, war man dann knapp 50 Jahre später in der Lage, 1954 die erste Solarzelle herzustellen. Die hatte damals einen Wirkungsgrad von 6%. Da sind wir schon bei der letzten Folge, erinnern wir uns. 5-6% hatte auch James Watt in seiner Dampfmaschine. So viel nur, um den Bogen nach hinten mal wieder zu schließen. Und die ersten großen Einsatzgebiete dafür waren in der Raumfahrt, weil das ist natürlich sehr praktisch. Ich kann jetzt thermische Sachen oder thermische Energieerzeugung sehr schlecht machen im Weltraum, aber Photovoltaik funktioniert. Und da hat sich diese Technik auch sehr viele Jahre lang bewegt. Bloß, wenn wir von der Technik reden, reden wir im Normalfall von so einer Solaranlage.
Da weiß ich ja, was bei mir auf dem Dach ist. Ich habe Solarmodule, die, wenn man genau hinguckt, das kann man auch vom Boden aus erkennen, die sind unterteilt in einzelne Zellen, Abschnitte, das sind alles so Quadrate. Und häufig sind die auch irgendwie durch so eine, ich glaube, Aluminiumschicht voneinander getrennt. Also daher kommt dieses Muster auf den Solarmodulen. Genau, und hinten dran hängen Kabel. Und dann wird dort Gleichstrom erzeugt, der in meinen Wechselrichter reingeht und vom Wechselrichter entweder in den Hausstrom oder ins Netz eingespeist. Und vorher gibt es noch eine Abzweigung in die Batterie, weil die speichert ja auch Gleichstrom. Da muss natürlich nichts gewechselt werden.
Genau, sondern nur im Prinzip da reingeschoben. Du sagst das ganz richtig und ich glaube, das ist auch für den Hausverbraucher dass die Ebene, auf der man bleiben kann, also oder auf der man sich normalerweise so bewegt. Ich habe also eine Solarzelle, die erzeugt im Prinzip eine Gleichspannung, aus der ich dann natürlich auch einen Gleichstrom rausziehen kann und den ich dann wieder wechselrichte fürs Hausnetz, um ihn da zu betreiben. Ich würde jetzt aber nochmal genauer kurz eingehen, weil wir haben ja natürlich hier so ein bisschen den Bildungsauftrag, den wir mitführen. Und ich habe mich tatsächlich in ein paar Hochschulvorlesungen da schon durchquälen müssen, deswegen musst du dich da jetzt auch durchquälen, Chris. Wir reden mal kurz drüber, wie so eine Solarzelle eigentlich funktioniert. Bist du bereit?
Sehr gern, ich hoffe, es kommen ein paar Zahlen auch.
Nein, jetzt kommen noch keine Zahlen, und zumindest nicht viele. Für so eine Solarzelle braucht man eigentlich erstmal einen Stoff, aus dem man die baut. Das sind in dem Fall Halbleiter. Halbleiter sind ganz bestimmte Stoffe. Schon aus dem Wort ist klar, sie sind nicht ganz leitend, sie sind nicht ganz isolierend. Sie sind eigentlich dafür da, um genau gesteuert über das elektrische Feld, was um sie rum sich befindet, zu steuern, ob sie jetzt leitend sind oder nicht leitend. So ein Halbleiter ist zum Beispiel Silizium. Silizium hat man vielleicht schon mal gehört aus der Computerchip-Produktion, wird sehr gerne benutzt als Halbleiter. In der Solarzelle wird Silizium im Prinzip als Trägermaterial benutzt. Das heißt, ich habe eine Siliziumzelle, am besten monokristallin, das ist also so ein Kristall Silizium, den ich habe. Den schneide ich jetzt in kleine Scheibchen und dann muss ich diese Scheibchen noch so ein bisschen bearbeiten. Jetzt bearbeitet man die nicht mit mechanischen Komponenten, sondern man bearbeitet die eigentlich chemisch. Silizium ist in dem Fall ein sehr gutes Trägermaterial. Wenn wir uns nämlich mal im Periodensystem umgucken, dann hat Silizium eine Gruppe 4. Also Silizium ist ein Stoff, der auf seiner äußeren Elektronenbahn, das wissen wir vielleicht alle noch aus dem Chemieunterricht so ein bisschen, auf so einer äußeren Elektronenbahn von so einem Atom befinden sich im Normalfall irgendwas zwischen 1 und 8 Elektronen und bei Silizium sind es genau 4. Das heißt, ich habe von den möglichen Positionen genau die Hälfte besetzt. Und das ist bei den Halbleitern eigentlich ganz gut. Die befinden sich so in der Mitte zwischen Elektronenspender und Ion, sage ich jetzt mal. Jetzt nehme ich so einen Halbleiter, nehme ich Silizium. Und jetzt kommt ein Prozess dazu, den nennt man Dotieren. Dotieren ist das Bearbeiten oder das Aufbringen eines anderen chemischen Elementes auf einer Seite des Halbleiters. Und jetzt macht man das auf der einen Seite mit Phosphor und auf der anderen Seite mit Bor. Warum macht man das? Man muss jetzt dafür sorgen, bei so einer Solarzelle, PV-Zelle, muss man jetzt dafür sorgen, dass sich dort ein elektrisches Feld einstellt. Das heißt, ich will, wie du schon vorhin schön erwähnt hast, ich will ja irgendwo hinten raus eine Spannung haben, die in dieser Siliziumzelle eben anliegt. Das heißt, stell dir das so vor, ich habe ein Raster, da sind ganz viele Elektronen drin und da habe ich zum Beispiel auch Löcher. Du kannst dir das vorstellen, wie wenn du so ein Puzzle vor dir hast. Ne? Und das Puzzle aus diesen Elektronen ist jetzt im Silizium an sich relativ gut geschlossen. Ich habe über die ganze Fläche immer mal ein paar Puzzleteile, die fehlen, aber generell ist dieses Puzzle ganz gut strukturiert. Jetzt bringe ich auf der einen Seite Phosphor auf. Phosphor ist ein Atom mit der Ordnungszahl oder ein Element mit der Ordnungszahl 15 und ist in der Gruppe 5. Das heißt, hier befinden sich jetzt auf der Außenschicht 5 Elektronen. Das heißt, es ist jetzt wie wenn ich auf meinem Puzzle auf der Oberseite ein bisschen paar Puzzleteile dazu mache. Damit kann ich ein paar dieser Löcher, die ich in dem Puzzlegitter habe, stopfen. Ne? Und dann bringe ich auf der Unterseite, bringe ich Bor auf. Bor ist mit seiner Elementzahl 5 ein Element der Gruppe 3. Das heißt, ich habe auf meinem äußeren Elektronenschicht habe ich 3 Elektronen und damit fehlt mir eins im Vergleich zu Silizium. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen ein Loch mehr auf der Seite meines Puzzles. Das heißt, auf der Unterseite muss ich jetzt Teile sozusagen rausnehmen. So, wenn ich jetzt auf mein Puzzle schaue, dann habe ich oben mehr Puzzleteile in den Löchern drin und unten habe ich mehr Löcher. Ja, und wenn wir uns das jetzt mit Elektronen vorstellen, dann habe ich in meinem Silizium oder in meiner Solarzelle, habe ich auf der Oberseite mehr Elektronen und auf der unteren Seite habe ich mehr Elektronenlöcher, wo Elektronen sich reinbewegen können. Das heißt, meine Siliziumplatte ist auf der Oberseite negativ geladen und auf der Unterseite positiv geladen. Soweit so klar?
Ja, aber alleine wollen die Elektronen ja da nicht runterwandern. Da sind die Löcher zu klein, oder?
Na, die wandern eben so jetzt erstmal wegen den Stoffen, stellen sie sich sozusagen so ein. Und jetzt kommt die Sonne ins Spiel. Die Sonne, also der Stoff der Solarzelle ist jetzt im Grunde erstmal stabil. Ich kann den lagern, ich kann den irgendwo liegen lassen, da passiert jetzt erstmal nichts. Also dieses Ungleichgewicht von Elektronen ist jetzt erstmal kein Problem für die Solarzelle. Das gleicht sich jetzt nicht aus. Es sind ja einfach, ich sag mal, verschiedene Stoffe. Man spricht ja auch von N-Schicht für eine Schicht, die negativ geladen ist und P-Schicht eine Schicht, die positiv geladen ist. Aber die Schichten sind jetzt erstmal stabil. Und dazwischen habe ich ja diese ausgeglichene Schicht Silizium, die nennt man dann wieder PN-Übergang. Jetzt kommt die Sonne und die Sonne schießt mit ihrer Energie aus den Photonen in diesen PN-Übergang rein. Das heißt, ich durchleuchte die Solarzelle mit dem energiereichen Sonnenlicht. Und jetzt passiert Folgendes. In dem Silizium, also unserem Halbleiter, spezieller Stoff, eignet sich dafür. In dem Silizium passiert Folgendes. Die Sonne trennt wieder Elektronen aus diesem Verbund in der Mitte raus. Und die Elektronen sind natürlich negativ geladen und wollen sich jetzt natürlich auch nach oben in die negativ geladene Endschicht bewegen. Und gleichzeitig wird von unten, sind ja in der Mitte jetzt neue Löcher aufgekommen, von unten kommen jetzt Elektronen nach und füllen diese Löcher wieder. Das heißt, meine Positivschicht breitet sich jetzt auch aus. Du musst dir das, wie gesagt, vorstellen, jetzt werden in der Mitte von meinem Puzzle Puzzleteile rausgelöst. Die Puzzleteile gehen nach oben und von unten nehme ich mir jetzt Puzzleteile und die fülle ich da oben wieder rein. Das heißt aber, ich habe unten mehr Löcher. Und damit wird das elektrische Feld an der Solarzelle größer. Und diese Elektronen, wenn ich da jetzt einen Stromkreis ranhänge, also ich habe ja jetzt oben durch die Sonneneinstrahlung habe ich jetzt oben einen Elektronenüberschuss und unten habe ich einen Elektronenmangel. Und das heißt, wenn ich jetzt oben, du hast gerade so schön gesagt, da hängen Kabel raus. Ich hänge halt eins oben ran und eins hänge ich unten ran. Und jetzt wandern diese Elektronen durch dieses Kabel von dem einen Punkt zum anderen Punkt. Und die Sonne produziert sozusagen jetzt diesen Strom, der dieses Kabel durchfließt und wo ich dann meine Heizung, meinen Wasserkocher, meine Funkuhr, mein Radio ranhängen kann, wo ich eben jetzt eine Last ranhängen kann, die davon profitiert, dass diese Elektronen durch diese Leitung durchfließen. Und so funktionieren im Prinzip Solarzellen. Das heißt, die Sonne strahlt darauf ein, trennt diese Elektronen aus der Mittelschicht raus, die wandern nach oben. Die Löcher werden von unten gestopft, dadurch wandern die Löcher im Prinzip nach unten. Jetzt habe ich ein großes elektrisches Feld, da binde ich meinen Stromkreis an und da kann ich jetzt wieder eine Last anschließen. Und so funktioniert Stromerzeugung aus der Sonne.
Genial, eigentlich genial. Und es ist relativ sauber, oder? Also ich glaube, steht kein Babbel drauf, dass es ein Sondermüll wäre, was ich auf dem Dach habe.
Ich glaube, man muss es doch schon...
Also man kann es nicht in den Wald werfen, aber
ja, genau.
Es ist man jetzt sollte nicht wie ein Motor, wo Öl ausläuft, der dann tatsächlich auch...
Es ist jetzt nicht unbedingt dass Silizium die Natur gefährden würde an sich. Auch bei dotiertem Silizium ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Man sollte es trotzdem ordnungsgemäß entsorgen, wenn man es irgendwann mal vom Dach abbaut. Aber ich habe zum Beispiel, was ich viel wichtiger finde, ich habe überhaupt keinen Verbrauch. Diesen Prozess kann ich immer und immer und immer und immer wieder machen. Es ist egal, wie oft ich die Elektronen da rauslöse, denen ist das total wurscht. Das Material selbst, dieses Silizium, verbraucht sich nicht, wird nicht weniger. Und das Einzige, was mir passiert, ist, dass das die Glasplatte, die oben drüber liegt, vielleicht ein bisschen schlechter wird über die Jahre. Aber generell kann ich so über Jahrzehnte Strom erzeugen mit der Sonne.
Ja, also die meisten Anbieter gewähren auch 25 Jahre Garantie auf die Nennleistung und sagen dann, nach 25 Jahren hast du immer noch mehr als 85% von der ursprünglichen Nennleistung.
Hm, das ist krass.
Und wegschmeißen, auch noch ein gutes Thema. Das Thema Recycling ist ja sogar noch viel besser. Wenn Silizium ist ja auch gerade gefragt, gerade bei den Halbleitern und Chip-Herstellern. Lässt sich tatsächlich recyceln, habe ich mal nachgeguckt. Recyclingquote liegt zwischen 80% und 90%, weil hauptsächlich bestehen die Dinge halt aus Aluminium, Glas und Kunststoff. Das ist so das meiste, was man ja auch sieht von außen, also der Rahmen, genau, und der Aufbau, ja, und Silizium natürlich. Und momentan wird halt einfach noch nicht viel recycelt, weil zum einen gibt es noch gar nicht genug alte PV-Module, die man überhaupt schon recyceln würde und abbaut. Und aktuell sind halt die Rohstoffe günstiger zu beschaffen als über Recycling. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Deswegen finde ich eigentlich eine ganz grüne Sache schon mal. Und noch ein Fun-Fact vielleicht, oder eigentlich kein Fun-Fact, aber ein interessanter Fakt, den man vielleicht als Hausbauer weiß, oder warum sind die Dinger in Deutschland so teuer? In Deutschland zahlt man tatsächlich über das Elektro- und Elektronikgesetz quasi die Rückgabemöglichkeit. Also der Verkäufer, der dir das PV-Modul verkauft, verpflichtet sich dann auch nach den 25 Jahren oder wann es auch immer wieder abgebaut wird, das Teil tatsächlich fachmännisch zu entsorgen oder zu recyceln, also auf jeden Fall zurückzunehmen. Und das ist natürlich auch was Positives, dass es in Deutschland tatsächlich dann wieder schon direkt von Anfang an so geregelt ist.
Ist auch schön, dass es mit eingepreist ist, weil dann ist einfach klar, dass das auch so stattfinden muss im Prinzip. Weißt, ja, weißt du da, was passiert, wenn der Lieferant entsprechend pleite geht in der Zeit?
Genau das Gleiche habe ich mich auch schon gefragt. Ich gehe schwer davon aus, dass es so ähnlich ist wie bei so Kraftwerksbetreibern oder so, dass es dass es tatsächlich dann eine Art Fonds ist. Ich glaube auch sowas gelesen zu haben, also dass jetzt nicht der Elektromarkt oder Großhändler das direkt anlegt, sondern dass der es auch wieder weiterzahlt und dann gibt es eine Art Fonds wahrscheinlich, wo die Kosten dafür dann gedeckt sind.
Ja, wäre
also
doch
ein Pfandsystem.
Klingt doch eigentlich nach einer super Lösung, aus Sonne Strom zu machen. Also ich finde es ja sowieso, es ist einfach eine relativ saubere Sache, das Recycling, über das kann man reden, aber auch da ist es anscheinend geklärt und damit rundum eigentlich zum Gebrauch freigegeben, sage ich mal. Erzähl mal, wie gebrauchst du denn dein Photovoltaik bei dir? Du bist ja aktiver Photovoltaik-Nutzer.
Absolut aktiv. Erst heute habe ich jetzt extra in der Vorbereitung wieder reingeguckt. Heute Tagesertrag 27 Kilowattstunden, was super ist für einen Märztag. Es war relativ sonnig, ein bisschen, ein paar Wolkenfetzen waren drin. Das sieht man dann auch ganz gut in der Kurve. Also ich glaube, das Maximum, was wir jemals hatten, waren vielleicht so 35 Kilowattstunden bei diesen 5 Kilowatt-Peak, die wir da auf dem Dach haben. Das reicht aber tatsächlich auch bei uns heute schon für 60% Autarkie. Das heißt, 60% von dem Strom, den ich heute verbraucht habe, den habe ich gar nicht, da habe ich das Netz gar nicht angefasst, sondern es kam alles aus dem Dach oder aus der Batterie. Das ist so das, was ich täglich damit mache. Natürlich ist vor der Anschaffung macht man sich natürlich ganz viele Gedanken. Also das eine war natürlich das Thema, ist es finanziell machbar, aber natürlich auch Umweltgedanken und Autarkie wird jetzt auch immer wichtiger, also Unabhängigkeit vom Strompreis, weil letztendlich, wenn man es runterbricht, ich habe auf meinem Dach habe ich eine Art kleines Kraftwerk, das mir wahrscheinlich die nächsten 25, vielleicht sogar 30 Jahre lang meinen Strombedarf deckt, übers Jahr gerechnet. Und das ist total irre, was ich kostenlos von der Sonne bekomme. Also ich zahle ja da nach der Anschaffung keinen Cent mehr. Aber natürlich trotzdem stellen sich die Fragen, wie viel brauche ich eigentlich und was kostet es? Und habe ich jetzt auch extra nochmal rausgesucht. Ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, dass es sich für uns über die Förderung auch gerechnet hat oder rechnen wird. Noch sind wir nicht break-even. Aber auch nach dem heutigen Stand, weil man muss ehrlicherweise natürlich sagen, wenn man nur Photovoltaik aufs Dach macht, kann man nicht, also die meiste Sonne wird tagsüber erzeugt. Den meisten Strom verbraucht man aber nicht zur gleichen Zeit, sondern eben eher in den Abendstunden vielleicht. Oder okay, mittags, wenn man kocht, dann noch, aber wenn man jetzt so über den Daumen peilt, kann man ungefähr sagen, dass man so zwischen 15 und vielleicht maximal 30% von dem Strom, den man selbst, also den man braucht, auch selbst über Photovoltaik decken kann. Aber so eine Anlage erzeugt natürlich viel, viel mehr Strom. Es kommt jetzt auch immer ein bisschen darauf an, wie viel man von der Fläche her hat. Wenn man es jetzt einmal wirtschaftlich durchrechnet, ich habe da auch noch ein ganz nettes Video gefunden, das ich in die Shownotes mal packen würde. Also es rechnet sich quasi, was kann ich selber sparen durch das, dass ich Strom selbst erzeuge. Plus, dann kriege ich ja ein bisschen was. Also ich kriege noch 11 oder 12 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man heute einen Einspeisevergütungsvertrag abschließt, kriegt man noch 6 Cent. Immer noch besser als null. Das rechnet sich dann dagegen und dann kommt man auf eine Laufzeit von so zwischen 15 und 17 Jahren, wo sich eine Photovoltaikanlage komplett amortisiert. Und wenn man jetzt mit 25 Jahren Laufzeit ausgeht, dann hat man ja quasi 10 oder 8 bis 10 Jahre, ich sag mal, kostenlosen Strom, was schon ganz gut klingt.
Das ist dann die Rendite, die du aus dieser Investition sozusagen ziehst, ne? Ist ja tatsächlich bei den Leuten, die früh dabei gewesen sind, weiß ich noch, also bei meinem Vater zum Beispiel, lag die Rechnung noch bei 10 bis 12 Jahren. Der hat 2009, glaube ich, sein Solardach hingestellt, bei damaliger Förderung noch von ungefähr 25 oder ich glaube 27 Cent pro Kilowattstunde. Ja, aber dass es sich auch jetzt noch rechnet, finde ich sehr gut.
Und das ist natürlich jetzt nur das Thema, ich mache mir nur PV aufs Dach und verbraucht den Strom. Es wird natürlich immer besser, je höher du deinen Eigenverbrauch schraubst. Ergo, wenn du jetzt eine Luftwasser-Wärmepumpe hast, also eine Heizung sozusagen, die mit Strom heizt und im gleichen Moment, in dem Strom erzeugt wird, auch die Heizung benutzt, wird dieser Grad besser. Oder wenn du einen Pufferspeicher, eine Batterie im Keller hast wie wir, dann hast du natürlich auch mehr Eigenverbrauch. Und wir kommen jetzt so auf einen Eigenverbrauch. Also wenn ich alles, also unser letzter Punkt ist jetzt dann noch, dass ich den überschüssigen Strom nicht ins Netz verkaufe sozusagen, sondern bei einem Anbieter zwischenparke. Und dann komme ich natürlich fast auf 100%, den ich meinen eigenen Strom verbrauchen kann. Bei uns bleibt sogar noch was übrig, das ich dann theoretisch für ein Elektroauto verwenden könnte.
Das stimmt, weil du ja das, was du verbrauchst, musst du ja nicht teurer am Strommarkt sozusagen einkaufen, sondern es richtet sich dann natürlich nach deinem Erzeugungspreis, der relativ gering, beziehungsweise nur die Investitionssumme halt wettmachen muss.
Korrekt, genau. Wenn man sich jetzt fragt, was ist sinnvoll, was brauche ich da, gibt es eine Menge Rechner auch im Netz. Man kann grob sagen, dass eine Kilowattstunde Peak, also das ist die Leistung, die ein Modul oder die ganze Fläche erzeugt, also ein Kilowatt Peak erzeugt im Jahr eine Megawattstunde. Und jetzt könnte man mal hingehen und sagen, okay, ich verbrauche, also wenn man jetzt von den vorher genannten 30% Eigenverbrauch ausgeht, und man weiß ja dann, wie viel man vielleicht übers Jahr, muss man mal in die Stromrechnung gucken, verbraucht hat in einem Jahr. Und wenn man diese Summe, also wenn man sagt, bin ich bei 3 Megawattstunden und diese 3 Megawattstunden möchte ich mit dem Dach abdecken, dann komme ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf gerade rechne, komme ich so auf 10 Kilowatt Peak Leistung, die ich auf dem Dach brauche. Da brauche ich natürlich auch eine ordentliche Fläche, dass ich so viel erzeuge. Auch da, die Entwicklung ist gigantisch. Also in den 90ern, als es die ersten Module gab für so Privathäuser, hatte ein so ein Modul, die haben ein ganz komisches Maß, die sind so 1,7 auf 1 Meter groß, also so knapp 1,7 Quadratmeter. In den 90ern hatten die noch 90 Watt Leistung, meine haben 260 pro Modul, gab es aber auch damals schon mit 300. Heute ist der Standard über 400, ich glaube, ich habe sogar welche gefunden mit über 500. Also gigantisch viel, was rauskommt. Das heißt, man kommt eigentlich mit 20 Quadratmetern Dachfläche, kann man diese 10 Kilowatt Peak abdecken und erzeugen. Und
wobei, da muss ich kurz mal, also ich habe da auch mal reingeguckt. Du hast ja jetzt die 400, 500 Watt auf die komplette Fläche von dem Solarmodul, ne? Also das hat ja mehr als einen Quadratmeter tatsächlich.
Ja, 1,7 oder so. Ja.
Genau. Ich habe da mal die aktuellsten Zahlen, was ich jetzt so finde, waren, weil gerade bei denen, die so eine hohe Peak-Leistung haben, die haben da teilweise, da steht es teilweise in Verbindung mit einem sehr geringen, ich sag mal, Wirkungswinkel. Also Sonneneinstrahlwinkel ist ja da immer auch noch eine gewisse Sache. Und die Zahl, die ich gefunden habe, wo stand, auf die kann man sich aktuell, oder das ist aktuell die Zahl, die man sich merken kann, sind so ungefähr 200 Watt Peak pro Quadratmeter. kann man ungefähr nach heutigem Stand der Technik rechnen, dass man eben hat. Aber auch da ist man mit 50 Quadratmeter Dachfläche dann bei deinem Beispiel, glaube ich, bei den 10 Kilowatt Photovoltaikleistung, die man eben hat. 50 genau. Quadratmeter sind 5 mal 10 Meter. Das ist jetzt, das klingt erstmal viel, aber ist auf einem Häuserdach durchaus erreichbar.
Genau, also es kommt ja jetzt auch wirklich drauf an und das ist jetzt ja die Idealrechnung, beziehungsweise eigentlich ist ja die Durchschnittsrechnung. Es kommt jetzt ja auch an, bist du im Norden oder im Süden von Deutschland, ja. Hast du mehr Sonnentage oder weniger. Aber dafür gibt's, das ist eigentlich ganz cool auch wieder, dafür gibt's 1000 Rechner online. Ja. Sozusagen jeder Anbieter rechnet es dir auch vor. Es gibt hunderte Tabellen. Es gibt, das finde ich auch wieder ganz cool, bin ich auch dabei, von den Anbietern, von den Wechselrichtern zum Beispiel, die haben häufig so ein Portal. Wir haben einen Wechselrichter von SMA. Der haben dann das Sunny-Portal oder so heißt es, glaube ich. Und dort kannst du dann deine Daten auch sozusagen in eine große Datenbank schicken und dann für alle, die mal vergleichen wollen, was haben denn alle anderen so in meiner Gemeinde quasi für Durchschnittswerte, Erzeugungswerte, kannst du dann vergleichen und das ist eigentlich eine gute Anlaufstelle.
Ja.
Wenn man es runterbricht, wenn man sich tatsächlich dafür interessiert, ist es natürlich, bleibt unterm Strich, es ist absolut sinnvoll, wirtschaftlich das zu machen, umwelttechnisch meines Erachtens sowieso. Aber klar, es hat natürlich nicht jeder ein Eigentum, Wohneigentum, wo man Photovoltaik draufbauen kann. Oder selbst wenn man Wohneigentum hat, es ist ja doch eine große Investition. Also ich habe die aktuellen Daten, habe ich mal rausgeguckt, für so eine 10-Kilowatt-Anlage zahlt man halt dann doch schon 14.000 Euro im Moment. Es gibt zwar Förderungen auch von der L-Bank, aber wie gesagt, das ist natürlich eine große Summe. Da habe ich aber auch ein paar interessante Sachen rausgefunden. Es gibt nämlich zum Beispiel einen Anbieter, Enpal heißen die, aus Deutschland, die ermöglichen dir die Miete von einer Solaranlage sozusagen oder von einer PV-Anlage. Das heißt, du zahlst nicht die einmalige Summe, sondern dotterst es sozusagen ab über 25 Jahre. Finde ich mal ein ganz interessantes Modell. Oder was es auch gibt, sind so PV-Genossenschaften. Das heißt, wenn du gar kein Wohneigentum hast, kannst du dich trotzdem mit deinem Kapital beteiligen an einer PV-Erzeugung. Die Stadtwerke Kassel haben zum Beispiel da neulich erst wieder eins gestartet. Und es gibt auch eine Liste, die ist jetzt zwar nicht übermäßig lang, aber auch da empfehle ich wieder, wie letztes Mal, vielleicht einfach bei der Stadt mal anfragen. Vielleicht gibt es ja jemanden im Umweltausschuss oder so, der Interessenten zusammenbringt und der dann sagt, hey, ja klar, warum nicht? Weil häufig fehlt es ja gerade in kleinen Gemeinden am Geld und da ist so eine genossenschaftliche Beteiligung vielleicht gerade sinnvoll.
Und bei uns geht es tatsächlich in Furchheim auch noch gerade so weit, dass aktiv die Stadtwerke in Furchheim bei uns Balkon-PV anbieten als Produkt. Da kannst du dir zwei von diesen Solarplatten, die du so erwähnt hast, in dem Format, wie du es erwähnt hast, für den Balkon bestellen. Und dann kommt da so eine kleine Box mit so einem Wechselrichter mit bei. Und dann steckst du da den Stecker einfach in die Steckdose und dann läuft das. Ich glaube, das kostet irgendwas so um die 700 oder 800 Euro und kannst dann damit im kleinen Rahmen schon deine Wohnung mit Solar versorgen, auch wenn du kein Dach hast, um es drauf zu installieren, wenn du nur einen Balkon mit Ausrichtung hast, weil das kann man ganz gut eigentlich am Geländer anbringen.
Ja, und man kann es auch wieder abbauen. Das geht vielleicht genau. Sogar für Miete.
Kannst du sogar dann wieder mitnehmen in die nächste Wohnung und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir sowas mal, wenn es nur testweise ist, irgendwie mal, ich habe eine Terrasse, die hat ganz gut Sonne. Schauen wir mal, ob das vielleicht in den nächsten Podcast-Folgen nochmal Erwähnung findet, wenn ich mir dann da von meinen Erfahrungen berichten kann. Aber da finde ich einfach spannend, wie weit das mittlerweile geht, ne? Wie es früher einfach ein sehr komplexes Thema war und heute ist es ein Produkt, was man so bestellen, mieten, leasen, kaufen kann. Schon ganz gut.
Ja, und es gibt natürlich auch ein paar, also das würde dir dann gefallen, wenn du sowas hast, wahrscheinlich auch, so ein paar Nerd-Themen noch. Also man kann es natürlich noch weiter optimieren, weil der meiste Strom wird mittags erzeugt, aber dann ist die Batterie schon voll, wenn man eine hat. Da gibt es dann natürlich noch ganz tolle Themen wie irgendwie Peak Shaving nennt sich das, wo du dann guckst, dass in dem Moment, wo die maximale Leistung anfällt, dass da deine Batterie nicht schon voll ist. Oder das finde ich auch irre, also diese Verknüpfung zwischen verschiedenen Datenpunkten, nennt sich dann prognostiziertes Laden. Also da werden dann Wetterdaten und Daten von anderen PV-Anlagen angezapft sozusagen und unter dem Begriff Algorithmus zusammen ausgewertet. Und dann weiß deine PV-Anlage zum Beispiel schon, okay, heute Mittag soll es eher schattig werden. Dann lasse ich doch lieber jetzt alles in die Batterie reinlaufen, damit ich heute Mittag, wenn es schattig wird, aus meinem gesammelten Strom profitieren kann und keinen Fremdbezug brauche. Also
damit man die Sonne so effektiv wie möglich genutzt hat.
Genau.
Ja, finde ich gut. Ja, apropos so effektiv wie möglich, den Deutschen wird ja immer gesagt, dass sie so effizient wie möglich sind. Und ich möchte hier mal jetzt noch eine Geschichte erzählen, die mir tatsächlich vor ein paar Jahren passiert ist. Ich nehme dich mal kurz mit, Chris, und auch die Hörerinnen und Hörer. Ich habe vor ein paar Jahren genau sowas studiert, in Karlsruhe am KIT. Da hatten wir eine Vorlesung da hatten wir Vorlesungen über Solarthermie, über Photovoltaik, da hatten wir Vorlesungen auch über ganz andere fossile Kraftstoffe oder fossile Energieerzeugung. Und da hatten wir aber auch Vorlesungen für Netze und vor allem Verteilnetze in Städten. Und da hatten wir einen sehr guten Professor, der kam aus Schweden und kam zu uns für 2 Tage, das war so ein Blockkurs, um uns dort zu zeigen, wie man das denn handhabt. Also gerade so Photovoltaik und auch so diese ganzen Speicher und diese ganze erneuerbare Energien, die sind ja meistens so verschrien als Problem für die deutschen Netzbetreiber und so weiter und so fort. Das kann man, du hast gerade sehr gute Beispiele genannt, wie man das handeln kann. Und wir haben damals diese Vorlesung von diesem Professor eben da besuchen dürfen. Und dieser Professor kommt in unsere Vorlesung und eröffnet, glaube ich, wir waren so ein bisschen im Gespräch, es war ein sehr netter Plausch am Anfang, und auf einmal sagt er, naja, seine Sicht als Schwede ist ja eigentlich, dass die Welt den Deutschen die Photovoltaik zu verdanken hat. Und wir alle, also wir waren ein sehr durchmischter Kreis, wir haben alle so ein bisschen, ich sag mal, die Nase rangezogen und haben gesagt so, das ist jetzt gar nicht so das, was wir im Blick haben, wenn wir auf Photovoltaik gucken, weil es war 2017 rum und da war eigentlich gerade die Diskussion, im Solarbereich fallen ganz viele Stellen in Deutschland weg und das geht alles nach China und in China wird die Produktion günstiger und da werden jetzt richtig die Solarpaneele produziert. Und dann kommt dieser schwedische Professor und sagt, hey, die Welt hat euch Deutschen eigentlich Photovoltaik zu verdanken. Und dazu habe ich jetzt mal was rausgesucht. Das hat mich nämlich auch seitdem nicht mehr so ganz losgelassen, dieser Satz. Und wenn man mal zurückschaut auf die letzten paar Dekaden, dann muss man einfach sagen, im Jahr 2000 hatten wir weltweit eine installierte Leistung für Photovoltaik von 1 Gigawatt. Also ungefähr Größenordnung 1 Atomkraftwerk an Photovoltaikleistung war auf der ganzen Welt installiert. Da war Photovoltaik nicht existent auf der Welt. Überhaupt nicht. 2012 stieg das Ganze dann schon auf ungefähr 100 Gigawatt. Da hat man dann die 100 Gigawatt Grenze erreicht. 2018 waren es dann 500 Gigawatt. Und das steigt jetzt exponentiell mit ungefähr bis dahin 38% Zuwachs pro Jahr. Steigt es und ist prognostiziert, dass wir 2030 über 10.000 Gigawatt installierte Photovoltaikleistung wahrscheinlich haben. Das sind 10.000 Atomkraftwerke. In dieser Ratio ein Atomkraftwerk ist 1 Gigawatt. Und 2050 soll sich das Ganze auf 30.000 bis 70.000 Gigawatt auf der Welt belaufen. Und dann guckt man sich die Zahlen mal ein bisschen genauer an und dann schaut man mal drauf, wie das so in Deutschland war. Und ich entschuldige mich jetzt schon, jetzt kommen sehr viele Zahlen, aber wir versuchen die mal strukturiert durchzugehen. Ich habe also mal geschaut und das Fraunhofer-Institut hat eine sehr gute Auflistung, die ist auch in den Shownotes drin. 2005 haben wir auf der Welt 5 Gigawatt installierte Solarleistung und 2 Gigawatt davon stehen in Deutschland. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht stimmen. Hab ein bisschen genauer noch reingeguckt. Stimmt. 40% aller installierten PV-Anlagen standen 2005 in Deutschland. Das hat natürlich damit zu tun, dass um die Jahrtausendwende rum das EEG, also das Erneuerbare Energiengesetz in Deutschland verabschiedet wurde. Genau gesagt, glaube ich, am 1. April 2001 wurde das verabschiedet oder ist das in Kraft getreten und hat jetzt gesagt, Wenn jemand erneuerbare Energien produziert, dann Punkt 1, muss diese Energie abgenommen werden. Also es gibt eine Abnahmepflicht für die Netzbetreiber, diese Energie ins Netz aufzunehmen. Und Punkt 2, derjenige oder diejenige, der so Strom produziert, muss entlohnt werden in einem Maß, dass Profit damit gegeben wird, sozusagen. Und damit kommt man nämlich auf die Förderungspreise. Die kommen nämlich aus dem Erneuerbare Energiengesetz, dass man immer wieder festlegt, welcher Preis ist jetzt der Förderpreis, der für den Erbauer noch profitabel ist. Und dadurch hat das in Deutschland Anfang der 2000er einen regelrechten Solarboom gegeben. 2006 hatten wir dann 3 Gigawatt installierte Leistung, da gab es auf der Welt 7. 2007 waren es dann 4, 2008 6, 2009 sind es jetzt 10 und da waren es auf der Welt 23. Wir haben also bis 2008 ungefähr 40% gehalten, ne, 40% von dem, was auf der Welt installiert ist. Und auf einmal holt die Welt auf. Jetzt geht's in der Welt ab. Was machen denn die Deutschen da? Die bauen da so viele Solar hin. Das scheint anscheinend zu funktionieren. Die bauen das einfach auf ihr Hausdach. Wie gesagt, 2009 hat mein Vater selber auf sein Hausdach und der war schon einer, ich sag mal, von den Elektrotechnikern schon einer der späteren, die das da installiert haben. Und dann geht es so weiter. 2010 hatten wir 17, 2011 25 Gigawatt installiert und auf der Welt waren 70 Gigawatt installiert. Jetzt sind wir bei 25% der PV-Anlagen der Welt stehen in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt hat eine PV-Anlage ungefähr 2.000 bis 3.000 Euro pro Kilowatt Peak gekostet. War also unglaublich teuer. Deswegen gab es aber auch eine entsprechende Förderung von 50 beziehungsweise dann später 25 Cent um die 2010er rum pro Kilowattstunde. Dieser Preis für die Photovoltaikmodule, der war natürlich jetzt, sage ich mal, zu hoch, dass sich das einfach jeder so leisten konnte. Ne? Jetzt musst du überlegen, wenn du dir so ein Dach mit 10 kW Peak Solarplatten einrichtest, dann zahlst du eben bei einem Preis von 3.000 Euro ungefähr 30.000 Euro für diese Solarplatten oder für diese Solaranlage. Und da war aber natürlich Deutschland als reiches Wirtschaftsland und vor allem auch mit der entsprechenden Förderung konnten sich das Leute leisten. Jetzt kommt ungefähr 2010, 2011 der Punkt, wo die Welt sagt, Mensch, erstens funktioniert das kann man anwenden, wir wollen das auch. Zweitens sagen die Länder, die sowas vielleicht günstiger produzieren können oder da einen Markt sehen, wie zum Beispiel China, Mensch, strategisch wäre das doch eigentlich ein gutes Investitionsobjekt. Und da kommt um die 2010er, 2011, kommt China und sagt, in den nächsten 5 Jahren wollen wir unsere Produktionskapazität für das auf die Spitze treiben. Und fängt jetzt an, eine Anlage nach der nächsten zu bauen, die solche Solarplatten produziert. Und dann steigt es natürlich rasant an. Also 2012 haben wir in der Welt dann das erste Mal 100 Gigawatt installierte Leistung. Das ist die Zahl, die ich vorhin schon genannt habe. Jetzt haben wir im nächsten Jahr 40 Gigawatt mehr, im nächsten Jahr nochmal 40 Gigawatt mehr. Wir haben dann über die nächsten Jahre immer 30, 40 Gigawatt pro Jahr. Das sind 30, 40 Atomkraftwerke, die pro Jahr an Peak-Leistung, das differenzieren wir gleich nochmal, aufgestellt werden an PV-Anlagen. Sodass wir 2017 300 Gigawatt installiert haben und 2020 ungefähr 750 Gigawatt Photovoltaik auf der Welt, installierte Peakleistung. Und was macht in der Zeit Deutschland? Naja, 2011 haben wir 25 Gigawatt, 2012 sind es dann 32, 7 mehr, 2013 sind es dann 36, 4 mehr, 2014 sind es dann 38, 2 mehr und dann haben wir in den nächsten 4 Jahren 1 Gigawatt installiert pro Jahr. Du siehst schon, die Kurve geht in Deutschland rapide nach unten.
Warum? Weil alle Dächer schon voll waren oder warum?
Naja, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich so durch die Landschaft fahre. Aber es wurde einfach nicht mehr so gefördert. Die Förderung wurde radikal eingekürzt. Es wurde auch nicht mehr was dafür getan, dass sozusagen, ich sag mal, dadurch, dass natürlich die Produktion nach China ging, war natürlich auch der Vertrieb viel natürlich in Deutschland weg. Und es war einfach auch nicht mehr so lukrativ, das eben zu bauen. Also es war, also in dem Sinne, dass es ja fast ein Gold Rush war, der so um die 2008er, 2009er stattfand, was die Förderung angeht, was aber auch so richtig war. Also ich bin da ein Vertreter von dem, Es ist ja richtig, dass die Leute, die sich schnell für erneuerbare Energien einsetzen, erstmal gefördert werden. Aber mit einer, ich sag's jetzt mal ganz salopp, mit einer CDU-geführten Regierung damals, mit schon sowieso in so einer Energiedebatte, jetzt wären das ja viel zu viele PV-Anlagen, das kann das Netz überhaupt nicht ab. Da wurde natürlich auch viel Lobbyismus betrieben, genauso wie es ja mit den Windkrafträdern in Bayern passiert ist, dass so viel Energie gar nicht benutzt werden kann. Und so wurde das im Prinzip madig geredet. Und während die ganze Welt PV-Anlagen installiert, sind wir ein wenig am Abflachen. Und in dieser Stimmung des Abflachens sitzen wir als Studenten in diesem Raum und dieser Professor sagt zu uns, die Welt hat Deutschland die PV-Module zu verdanken. Und wir haben dann ein ganzes Stück dran gerätselt, aber es ist genau das. Ohne Deutschland wäre die Welt wahrscheinlich nie auf die Idee oder später auf die Idee gekommen, dass sowas A funktioniert und B lukrativ ist. Und ich finde, mein persönlicher Stolz als Elektrotechniker in Deutschland ist da mehr als befriedigt, wenn ich wirklich aufrichtig sage, wir haben als Deutsche das geleistet, dass wir jetzt in der Lage sind, Photovoltaikanlagen zu einem Bruchteil des Preises. Wir haben gerade von 2.000 bis 3.000 Euro pro Kilowatt Peak geredet. Aktuell reden wir von Größenordnungen 300 bis 500 Euro pro Kilowattstunde Peak. Und das ist natürlich auch noch ein bisschen am Fallen, sodass wir prognostiziert irgendwie für 2030 auch wahrscheinlich die 200 Euro Marke pro Kilowatt Peak knacken. Und dann wird das natürlich lukrativer. Und jetzt noch ein bisschen eine kleine persönliche Geschichte von mir. Es geht so weit mit dieser Wirkung, dass Solar auf einmal erschwinglich wird, dass, du weißt ja, ich war die letzten Jahre eine längere Zeit in Kenia unterwegs und habe dort auch ein paar Einheimische und auch ein paar Maasai getroffen. Also Maasai, eine der größten Völkergruppen oder Volksgemeinschaften in Kenia. Und da gehen die Kids tatsächlich, oder die gehen auch, die haben auch eine ganz normale Schulpflicht und die gehen ganz normal in die staatlichen Schulen. Und das Interessante ist, bei uns kriegen Kids, wenn sie gute Noten haben, ein Bienchen vielleicht ins Heft oder so, ne? Dort war tatsächlich, genau, ein Sternchen und am Ende kriegen sie, was weiß ich, eine Medaille oder irgendwie eine Urkunde. Dort war es tatsächlich so, und das fand ich mega, von diesen Maasai-Dörfern, die dort in dieser Region um Masai Mara, das ist dort der Nationalpark, also der nördliche Teil der Serengeti sozusagen, von diesen Maasai-Dörfern gab's eben diese Schule. Und ich habe dann das Vergnügen gehabt, einen Vater von einer kennenzulernen, die dort auf diese Schule geht. Und die war sehr gut. Die hatte die besten Noten ihrer Schulklasse am Ende des Jahres. Und dafür hat sie eine Solarplatte und eine Glühbirne und ein bisschen Verkabelung dazwischen bekommen und war jetzt in der Lage, in ihren, man kennt das vielleicht so von diesen Filmen, Naturfilmen oder Bildern irgendwie, so eine Maasai-Hütte aus Kuhdung und so. Und die haben die da auch, ne? Und die sind klein und sehr dunkel und da ist eigentlich kein Licht drin, keine großen Fenster drin und was. Und die war jetzt in der Lage, diese Solarplatte auf so eine Kuhdung-Hütte obendrauf zu legen und innen drin für ihre Familie sozusagen Licht zu machen mit dieser Glühbirne und auch für sich selber natürlich mehr lernen zu können, weil sie jetzt auf einmal Licht in dieser Hütte hatte, die sonst nur das Feuer vom Ofen sozusagen brachte. Und das fand ich richtig stark, dass das im Prinzip wir in der Lage sind, auch als, in dem Fall dann als Weltgemeinschaft, so eine Technik so günstig zu machen, dass es dann durch diese Economy of Scale dann auch in diesem kleinen Rahmen einfach anwendbar wird und benutzt wird. Und das fand ich super. Und wenn ich dann zurückdenke an meinen Professor, der sagte, Mensch, das haben wir eigentlich Deutschland zu verdanken, dann müssen wir damit jetzt nicht hausieren gehen. Aber das ist schon was, wo ich sage, da ist mein Nationalstolz. Ne? Als wenn wir sagen, wir sind eine Autonation, dann hat das eine Begründung. Wenn wir sagen, wir sind irgendwie Dichter und Denker, dann hat das eine Begründung. Wenn wir heutzutage sagen würden, wir sind die PV-Entdecker oder die PV-Treiber, dann hat das für mich auch die Bedeutung.
Und für mich geht es sogar noch einen Schritt weiter. Für mich hätte das für die Zukunft, das wäre so ein Slogan, mit dem ich mich total identifizieren könnte, wenn wir sagen, wir sind diejenigen, die Energiewende vorleben und alle anderen machen es uns danach. Genau. Das ist ja auch immer ein Argument. Ah, Deutschland hat ja so ein kleines Land, was können wir schon dafür beitragen, dass weltweit das Klima sich verbessert. Aber klar, mit dem Beispiel sieht man ja Vorreiterrolle. Wenn es gut funktioniert, machen es die anderen einfach nach.
Und gerade da finde ich ja auch, unsere Vorreiterrolle könnte da wirklich unser Anspruch sein. Ne? Also jetzt auch gerade mit Speicher haben wir es vielleicht schon verpasst. Ich bin mal gespannt, was so in den nächsten Jahren da kommt. Aber gerade die Aussteuerung, wie komme ich mit, wenn wir als Deutschland jetzt vielleicht ein Beispiel dafür sind, wie komme ich mit einem sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien in meinem Netz klar, dann muss man auch sagen, das bindet ja so viel Know-how. Ich sage immer, wir wussten auch am besten, wie man PV baut um die 2010er. Da haben bestimmt ganz viele Firmen auch ihr Wissen nach China, ich sag mal, lukrativ verkauft. Und da gab es auch ganz viele Ingenieure, die ein sehr hohes Fachwissen hatten, vielleicht das höchste der Welt in dieser Technik. Und genauso hätten wir das vielleicht mit Stromspeichern haben können oder können es vielleicht noch aufbauen. Und genauso sage ich, wenn wir das erste Land der Welt sind, was einen erneuerbare Energienanteil von 80% im Netz hat oder so, was ja vielleicht ein angestrebtes Ziel ist. Das ist zumindest die Prognose von Robert Habeck bis, ich glaube, 2030 oder 35, da nagel mich jetzt nicht drauf fest. Aber wir könnten dann dieses Wissen natürlich wieder exportieren. Und das ist vielleicht das, was wir als Nation ja auch sind. Ne? Die Vorreiter, die Experten. Und da braucht mir keiner kommen mit irgendwie, oh, das ist alles so schwierig. Nee, genau deswegen gibt's ja uns. Also genau deswegen müssen wir uns dem ja stellen.
Ja, das finde ich gut. So einen Einblick, den braucht man, finde ich. So eine positive Meldung und so ein Hintergrundwissen, wie alles funktioniert, was dazu dranhängt. Ich habe auch ein paar positive PV-Projekte mir rausgesucht. Auch wenn wir schon in Kenia gerade noch waren, können wir da auch gerade bleiben. Sagt dir der Begriff Agrivoltaik etwas?
Ja, tatsächlich ein bisschen, aber nicht so im Detail. Klär mich auf.
Ja, man kann sich vielleicht ja vom Namen schon herleiten, Agra und also Agrar, irgendwie Anbau und Voltaik logischerweise. Und genau darum geht's, um den Anbau von Pflanzen unter PV. Erst Moment denkt man, hä?
Ich wollte gerade sagen.
Kommt ja also, da gar kein Licht mehr ran. Ist aber nicht so. Es ist eben gerade in Kenia vielmehr das Problem, dadurch, dass ja sehr viel Sonneneinstrahlung ist, aber wenig Niederschlag, verdunstet das Wasser an den Pflanzen viel zu stark. Und gerade dort versucht man jetzt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das heißt, PV-Module kommen oben drüber. Die sind nicht komplett, also die decken nicht die komplette Fläche ab. Es regnet auch noch zwischendurch, aber sie beschatten natürlich einen Teil der Anbaufläche. Das heißt, zum einen erzeugen sie natürlich Strom und zum anderen durch die Beschattung weniger Verdunstung. Und das ist jetzt nicht nur eine Modellrechnung oder ein Beispiel, sondern es gibt konkrete Zahlen auch oder konkrete Nutzen. Die Pflanzen wachsen tatsächlich um ein Drittel größer und bleiben auch gesünder. Finde ich Wahnsinn. Also ja, natürlich Anfangsinvestition, aber funktioniert. Denkt man natürlich, ja, in Kenia, da ernten die das bestimmt alles noch von Hand. Ist gar nicht so. Die werden in 3 Meter Höhe auf Stelzen gebaut, damit sie auch mit Maschinen bewirtschaftet werden können, die Flächen. Und genau dieses Modell wird auch schon erfolgreich in Deutschland, Frankreich und sogar in den USA eingesetzt. Finde ich, war mir gar nicht so klar, ist aber durchaus eine gängige Methode.
Aus meiner Erfahrung da von der Kenia-Sicht vielleicht auch noch, oder auch weil wir in Europa ja jetzt immer mehr, ich sag mal, Extremwetterereignisse auf uns zurollen sehen in den letzten Jahren, ist es ja auch nicht mal nur die Sonneneinstrahlung, vor der mein Ackergut geschützt wird, sondern vielleicht auch die Stärke der Niederschläge. Also gerade in Kenia ist es so, es regnet fast den ganzen Tag nicht, außer dann abends, und dann schüttet es aber wie aus Eimern. Also solche Regen habe ich in meinem ganzen Leben teilweise nicht erlebt. Also in Deutschland unglaublich selten solche Regengüsse gesehen, die ich dort täglich oder einmal pro Woche gesehen habe.
Ja klar, da kann die ganze Ernte absaufen.
Ja genau, und auch zerstört werden dadurch. Ne? Also starker Regen kann ja auch dann dazu führen, dass die Erde, auf der diese Pflanze dann steht, eben weggespült wird. Und das kann man damit natürlich dann wahrscheinlich auch verhindern.
Genau. Und das ist natürlich nicht nur die einzige Fläche, das denken sich ja viele, welche Flächen könnte man denn noch nutzen? Und wenn wir schon in Deutschland sind, fällt natürlich was sofort auf? Die Autobahn.
Ach, die Autobahn.
13.000 ja. Kilometer Straße in Deutschland. Das viertlängste Autobahnnetz der Welt tatsächlich in unserem kleinen Land.
13.000 Kilometer mal ungefähr, ich sag mal, 20 Meter Breite wahrscheinlich, ja. Da kommt was zusammen an Fläche.
Genau. Und man muss ja sagen, die Fläche ist ja tatsächlich schon, also die ist ja schon in Anführungszeichen zerstört oder die ist ja schon nicht mehr anderweitig nutzbar. Die ist schon versiegelt. Das heißt, da kann schon kein Wasser mehr ablaufen. Das heißt, es ist ja eigentlich ideal, das ideale Modell. Du hast an den Autobahnen hast du eigentlich schon immer Versorgungsleitungen für Strom. Das heißt, du kannst auch die Kabel dort vielleicht mit rein verlegen. Du hast quasi die Aufbauten für die Schilder, ist alles schon befestigt. Also es ist prinzipiell schon geprüft statisch, ob man dort eine Überbauung machen könnte.
Du hast vor allem Wegerecht, ne? Also das ist ja immer das Problem mit Stromtrassen sowieso und auch mit Datentrassen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ab und zu sieht man ja an Autobahnen auf der Seite so ein bisschen Kabel so provisorisch aufgepflockt auf Pfählen. Das ist dann meistens die Glasfaserleitung, die irgendwie von Stadt zu Stadt transportiert wird an der Autobahn entlang, weil man eben das Wegerecht schon hat. Das kann man ja genauso für die Stromleitung nutzen oder für genau, die Stromanbindung von Solarplatten. Aber gibt's da schon irgendwie Projekte, wo das probiert wird?
Ja, tatsächlich. Also es gibt schon mehrere auch. Ich glaube, das allererste, was ich mal gefunden habe, war an der Autobahn in Aschaffenburg. Da ist es allerdings eine komplette Einhausung, also so eine Art Tunnel, wo obendrauf ein bisschen PV ist. Aber tatsächlich wird jetzt auch gerade nochmal an einer ganz konkreten Umsetzbarkeit geforscht. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von Deutschland, Österreich und den Schweizern. Da ist auch das Fraunhofer-Institut mit beteiligt. Und es läuft unter dem Namen vom Austrian Institute of Technology. Dort erforschen die jetzt tatsächlich die Machbarkeit und da hängt natürlich noch viel mehr dran. Also klar, ich bin jetzt natürlich wieder blauäugig und sage, ja, super Idee, alles überbauen. Aber die sagen, ja gut, okay, Autobahn, Vorteile, ganz klar. Du kannst vielleicht vor Starkregenereignissen schützen. Du hast vielleicht das Thema, dass die Sonneneinstrahlung nicht mehr direkt auf den Asphalt trifft und so die Straße schnell kaputt macht. Aber du hast natürlich auch Thema Statik, was ist, wenn ein Unfall passiert. Diese Dinge müssen ja alle bedacht werden. Das wird jetzt aber auch erforscht. Hauptprobleme sind tatsächlich auch, die sich so rausstellen, wie baut man denn Photovoltaik in richtig großer Fläche? Also nicht jetzt irgendwie ein großes Fußballfeld voll, sondern es muss ja auch, also letztendlich, damit es wirtschaftlich sinnvoll ist, die Anschaffungskosten sind nicht so hoch, aber die Baukosten sind natürlich hoch, das zu verlegen sozusagen. Da wird natürlich jetzt auch an Systemen geforscht, wie kann man denn quasi so eine Art Träger bauen, auf den mehrere Module draufpassen. Dann ganz klar das Thema Wartung, was passiert im Winter mit Schneelast und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht so, wie ich immer denke, ja komm, lass mal kurz machen und dann lernen wir im Prozess. Das ist halt kein Computerprogramm, das man neu schreiben kann, sondern da muss schon noch mal ein bisschen was dahinter stecken. Aber alleine, und das fand ich dann schon auch wieder eine extreme Zahl, das Potenzial in Deutschland allein für sinnvolle Flächen, also die jetzt zum Beispiel Lärmschutzwände, Radwege oder Seitenstreifen, also quasi wo jetzt nicht direkt die Gefahr ausgeht von, da muss ich ganz viel beachten, also muss ich natürlich auch statisch was beachten, aber die Flächen wären einfacher zu machen und auch gerade bei Radwegen kann man natürlich sagen, wäre ein Riesenvorteil, hast es im Winter, schneit es dir nicht von oben auf den Kopf, im Sommer hast du nicht die direkte Sonneneinstrahlung. Allein auf diesen Flächen ist das Potenzial in Deutschland 72 Gigawatt.
Oh, das ist eine Hausnummer.
Ja, aktuell glaube ich war Deutschland 54 Gigawatt. PV-Leistung, also wir können unsere PV-Leistung verdoppeln, indem wir in Anführungszeichen nur auf diesen sowieso schon versiegelten Flächen sinnvoll PV überbauen würden. Und das sind dann eben auch nicht mehr diese hässlichen Module, die ins Auge, also nicht positiv ins Auge stechen. Die sind dann teiltransparent, also da kommt schon noch Licht auch durch, also brauchst jetzt dann nicht direkt unten drunter eine Beleuchtung. Fand ich wieder einen schönen Ausblick, was alles noch möglich ist.
Ja, finde ich auch gut. Also das Potenzial für PV liegt ja auf der Hand oder eben auf der Straße oder eben darüber, wie in dem Fall ganz gut zu sehen.
Genau. Ein letztes futuristisches habe ich noch. Aber auch das zeigt meines Erachtens wieder, wir sind noch lang nicht am Ende. Wir hatten ja immer das Thema, PV funktioniert super gut, wenn die Sonne scheint. Je mehr Sonne, desto besser funktioniert es. Aber sobald es schattig wird, geht der Wirkungsgrad extrem in den Keller. Es wird wirklich richtig schlecht. Also ich merke hier auch jede Wolke, die sehe ich als quasi eine Delle in meiner schönen Erzeugungskurve. Und da habe ich einen Studenten an einer Uni in den Philippinen, auf den Philippinen gefunden. Und zwar, das klingt eigentlich zu absurd, hat der quasi aus Gemüseabfällen die lumineszierenden Partikel von Obst- und Gemüseabfällen hat der genommen und daraus ein Material, also quasi so ein Träger, fabriziert. Und letztendlich ist es genau das, was die Pflanzen bei der Photosynthese benutzen. Und aus diesem Träger hat er auch quasi, wie du es vorhin mit dem Halbleiter erklärt hast, eine durchlässige Schicht, die auch bei extrem geringer Sonneneinstrahlung, also auch unter Wolkendecke, wahrscheinlich, also ich glaube, sehr, sehr gute PV-Module ist es auch jetzt schon, wenn du die mit der Taschenlampe anstrahlst, theoretisch hättest du einen Ausschlag. Und dort ist es dann auch so, natürlich, der Wirkungsgrad ist da extrem schlecht. Das ist auch alles noch in, ich glaube, das einzige Modul, das es da gibt, ist irgendwie ein paar Fuß groß. Also es ist jetzt noch lang von der Massenproduktion entfernt. Aber auch dieses Thema wieder von der Natur abkupfern, fand ich extrem spannend. Verlinke ich mal in den Shownotes. Kann man gerne nochmal reinlesen. Finde ich so einen sehr positiven Ausblick auf die Zukunft.
Ja, wenn damit, also es sind ja jetzt gerade die Entwicklungen, die so Kleinigkeiten lösen. Ne? Wir haben die groben Sachen haben wir vorhin besprochen, wurden irgendwie auch im letzten Jahrhundert schon getan. Die ersten Solarzellen sind schon seit fast 80 Jahren nicht auf dem freien Markt, aber zumindest als Produkt da. Und jetzt hilft jedes kleine Ding, da irgendwie noch die Prozente draus zu pressen aus dieser Lösung. Und ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende. Also ich kann mir vorstellen, dass es gerade vom Wirkungsgrad noch wesentliche Sprünge geben wird durch irgendwelche Entwicklungen. Es ist natürlich alles begrenzt. Also die Physik gerade hat ihre Grenzen. Und auch da kann nicht jedes Potenzial, was da ist, genutzt werden. Aber durchaus spannend. Also ich finde das vor allem super. Ja, ist vor allem auch so ein weltweites Problem, ne? Deswegen beschäftigen sich vielleicht auch viele damit oder können sich damit viele beschäftigen und dementsprechend gibt's da natürlich viel Entwicklung und viel tolle Ideen, die verfolgt werden.
Und auch die Physik lässt sich ja manchmal austricksen, oder? Wir waren ja bei diesen monokristallinen Zellen mit 20% Wirkungsgrad circa. Da ist man ja dann auch nach ein paar Jahren drauf gekommen, wenn wir die so teiltransparent machen, dann können wir einfach mehrere übereinander packen davon, so tandemmäßig und dann verschiedene Wellenlängen Licht durchlassen oder eben abfangen. Und zack, steigt der Wirkungsgrad auf über 40-50%.
Allein schon, was ich auch da wieder, das geht jetzt zu sehr ins Detail, aber irgendwo habe ich dann auch mal gelernt, es gibt dann bestimmte Beschichtungen für das Glas, was oben drauf ist, was genauso dick ist wie eine Wellenlänge von einer bestimmten Färbung, die man da nicht haben will im Spektrum oder von einer bestimmten Reflexion dieses Spektrum. Und wenn ich die Beschichtung genauso groß mache, dann habe ich auf einmal unten mehr Ertrag. Nur durch eine Schicht, die da drüber noch ist, wo man eigentlich denkt, die Macht muss es doch jetzt schlechter machen, weil das Licht muss doch durch mehr durch. Aber nee, die ist genauso groß, wie sie sein muss, um unten dann mehr Licht durchzulassen. Aber darüber, da wollen wir jetzt vielleicht nicht ins Detail gehen.
Okay. Hast du noch ein paar Impulse?
Ich habe noch ein großes Thema, was ich auf jeden Fall noch besprechen muss. Was natürlich immer aufkommt, wenn wir über PV oder gerade Solarenergie reden. Und das sind natürlich die absoluten Megaprojekte. Also worauf ich immer wieder angesprochen werde, wenn es um Photovoltaik geht, ist das Projekt Desertec. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Ja, klar. Das war ja lang in aller Munde.
Also Desertec war seit 2009, hat sich das aus einer vorherigen Organisation, aber dann auch mit vielen anderen Industriegrößen, hat sich dieses Desertec, ich sag mal, Gremium gegründet, 2009. Und wenn man da mal sucht und sich zu dem Projekt so ein bisschen informiert, dann findet man eigentlich sehr schnell ein Bild mit drei Quadraten im Sand. Du hast das bestimmt auch direkt vor dir. Man sieht so den nordafrikanischen Kontinent und sieht diese riesige Sahara, die da drin ist. Und dann hat man da drin drei so Quadrate.
Und die sind winzig klein, gell?
Die im Prinzip klein sind, die dann repräsentieren, so viel Fläche bräuchte man, um den Energiebetrag von Deutschland zu decken, so viel von der EU und so viel von der Welt.
Also, der klingt ganz nach meiner Milchmädchenrechnung.
Ja, es ist super. Ich habe das mal, also wenn wir jetzt mal rausgucken, die Welt braucht ungefähr 20 Petawattstunden, da kann sich ja kein Mensch was drunter vorstellen. Wir machen das jetzt einfach mal für Deutschland. Ne? Wir versuchen mal unsere Zahlen zu reduzieren und fokussieren uns jetzt einfach mal auf Deutschland. Da gibt es jetzt ein paar Zahlen, die möchte ich jetzt mal vorneweg schicken, weil es jetzt einfach wichtig ist, dass wir uns die ungefähr mitnehmen. Ich habe jetzt auch die Quellen, die dann hinten rauskommen, darauf so ein bisschen normiert. Aber ich versuche es da einfach zu halten. Wir merken uns einfach, Deutschland bräuchte ungefähr 500 Gigawatt installierte PV-Leistung, um mit einem Ertrag von 1000 Stunden pro Jahr 500 Terawattstunden an Leistung zu bringen, die man eben benötigt in Deutschland. Also der Strombedarf, der Stromenergiebedarf von Deutschland sind 500 Terawattstunden. Und 500 Gigawatt haben wir mittlerweile ungefähr eine Einordnung, da nehme ich jetzt mal an, da können wir ungefähr so mit umgehen. Was sind die 1000 Stunden Ertrag? Du hast sie vorhin schon erwähnt, tatsächlich, da habe ich mich gefreut, weil du sagst, ein Kilowatt Peak auf deinem Dach macht ungefähr übers Jahr eine Megawattstunde an Energie. Man geht bei Photovoltaik immer davon aus, dass sie natürlich, wir wissen alle, die Sonne scheint im Winter nicht so heftig und vor allem nachts nicht. Man kann nicht davon ausgehen, dass man mit Photovoltaik übers ganze Jahr Strom erzeugen kann. Ein Jahr hat 8760 Stunden und ich kann nur ungefähr 1000 Stunden davon, also ein bisschen weniger als ein Achtel, gehe ich davon aus, Faustformel, dass ich mit Photovoltaik Strom erzeugen kann. Also nicht irgendeinen Strom, sondern entsprechend meiner Peakleistung. Ich erzeuge also ungefähr für 2500 Stunden Strom, aber die sind nie so hoch wie meine Peakleistung. Wenn ich das irgendwie aufrechne, komme ich auf 1000 Stunden. Das rechnet sich sehr schön. Wie gesagt, 500 Gigawatt installierte Peakleistung mal 1000 Stunden Ertrag, komme ich auf die 500 Terawattstunden, die ich brauche. Und jetzt gucken wir uns mal Desertec an. Was ist Desertec? Desertec ist eigentlich das Produkt einer Idee, dass man die sehr sonnenreichen Staaten im Norden von Afrika, nämlich Marokko, Algerien, Libyen, Tunesien, Ägypten, nutzen möchte, um Strom für Europa und auch für Deutschland, es waren sehr viele deutsche Unternehmen mit dabei, für Deutschland zu produzieren. Und das Ganze funktionierte tatsächlich nicht mit Photovoltaik, da muss ich direkt mal sagen, passt eigentlich gar nicht zum Thema, sondern funktionierte damals in der Idee mit Solarthermie. Solarthermie in dem Fall aber nicht für Warmwasser eingesetzt, sondern was die versucht haben ist, die haben jetzt riesige Kraftwerke, die aus Spiegeln bestehen. Also du hast entweder Spiegel, die auf einen Punkt in einem Turm sich leuchten oder so sogenannte Parabolspiegel, die sozusagen, das ist wie so eine Regenrinne, aber eine 4 Meter Durchmesser Regenrinne, bloß halt für Sonne und in der Mitte habe ich dann ein Rohr und dort läuft ein Salz drin. Man kennt diese Aufbauten. Ich meine, jeder hat vielleicht mal Löwenzahn gesehen, wo man in so einem Regenschirm ein Ei brät. Ne? Also wenn ich die Sonne fokussiere, kann ich damit unglaubliche Temperaturen erzeugen. Und deswegen bin ich zum Beispiel in der Lage, in diesem Rohr, was sich im Fokuspunkt bewegt, ein Öl oder auch in manchen Aufbauten ein Salz auf eine Temperatur von ungefähr 500 Grad zu erhitzen. Und da war Desertec eigentlich ein sehr cleveres Projekt, weil gerade da Solarthermie macht mir ein Problem, was ich mit Photovoltaik habe, ein bisschen kleiner. Nämlich das Problem mit den nur 1000 Stunden Peak-Äquivalent-Ertrag im Jahr. Die haben nämlich gerechnet, dass sie erstens natürlich Sonnenschein haben über, ich sag mal, knapp die Hälfte des Tages, den sie nutzen können, weil die Sonne mit sehr viel Wucht dort auf die Erde einstrahlt. Und zum Zweiten können Sie jetzt dieses Öl erhitzen und dann davon eigentlich eine Dampfturbine ertreiben. Also Wasser aufwärmen und eine Dampfturbine betreiben, so wie man es eben in einem Kohlekraftwerk auch machen würde. Und weil Sie jetzt einen thermischen Vorgang haben, thermische Vorgänge sind Vorgänge mit einer langen Zeitkonstante, kann ich jetzt diese Sonnenenergie auch noch nutzen, wenn abends dieses ganze Salz und Öl noch heiß ist, um damit Dampf zu erzeugen für meine Dampfturbine. Das heißt, die rechnen sich das, und ich sage jetzt mal in großen Anführungsstrichen, die rechnen sich das schön und sagen, sie haben 7000 Stunden lang im Jahr einen Ertrag aus ihren Kraftwerken. Und sagen dann, sie installieren 100 Gigawatt an Solarthermiekraftwerken und kommen dann damit auf 700 Terawattstunden pro Jahr. So, und jetzt wird vielleicht dem einen oder anderen auffallen, 700 Terawattstunden, das befriedigt ja nach den Zahlen, die wir gerade gelernt haben, gerade so den Jahresbedarf von Deutschland. Aber ich habe doch diese 3 Quadrate dort gesehen. Und wenn ich dir jetzt noch sage, dass das für 2050 geplant war, dann war ich mit meinen Recherchen da ganz schön ernüchtert und dachte mir so, dieses Projekt, was jeder im Kopf hat, in aller Munde ist, ist eigentlich, ich sag's mal salopp, eine ganz schöne Luftnummer, weil es auf keinen Fall kurzfristig irgendein Problem löst und eher jetzt langfristig halt irgendwelche konventionellen Anlagen sind von Leuten, die ihre Dampfturbinen verkaufen wollen, weil, muss man ganz ehrlich sagen, die Firmen, die das gepusht haben, haben natürlich auch entsprechend an diesen Dampfkraftwerken verdienen wollen oder an diesen Solarkraftwerken verdienen wollen oder auch an diesen Stromleitungen, die dann von Nordafrika nach Deutschland oder nach Europa führen. Und verstehe mich nicht falsch, das Prinzip ist durchaus valider. Also man kann das so machen, man kann auch die Leitungen bauen, das ist absolut überhaupt kein Problem, womit man den Strom dann von Nordafrika nach Deutschland oder nach Frankreich oder nach Spanien bringt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich fand es ein wenig ernüchternd, darüber zu lesen und dann herauszufinden, dass der Zeithorizont eigentlich nicht relevant ist für das, was man eigentlich versuchen müsste zu bauen, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist.
Und woran ist es dann gescheitert? Ich habe noch irgendwie in Erinnerung, dass es doch tatsächlich auch an den generell an den Kosten, die ja, also wenn ich noch richtig im Kopf habe, das war das erste Mal, wo ich 1 Billion als Zahl von irgendwelchen Kosten gehört habe, dass es dann doch ein mehrere 100 Milliarden Euro teures Projekt geworden wäre und doch, dass der Stromtransport so schwierig ist, oder? Weil wenn es nur 2 oder 3 Unterseekabel aktuell von Afrika nach Europa gibt, da passt ja nicht so viel Strom durch.
Ja, aber da muss man ganz ehrlich sagen, also die Billion, die du jetzt gerade beschreibst, die kann ich nachvollziehen vom Preis her, weil es ist tatsächlich noch eine richtige Masse an, ich sag mal, Kraftwerk, die man da bauen möchte. Aber die teilt sich natürlich auf über diese lange Laufzeit, ne? Und damit ist es gar nicht mehr so eine große Zahl. Auch der Stromtransport, du hast ganz recht, es gibt noch nicht so viele Leitungen durch das Mittelmeer, die diese Anbindung bewerkstelligen könnten. Aber auch das wäre über die nächsten 30 Jahre locker drin, sowas zu bauen. Meines Wissens gibt es 2 Gründe dafür, dass es gescheitert ist. Der eine Grund ist, na gut, jetzt hat man natürlich die Staaten Marokko, Algerien, Libyen und Ägypten. Was ist ungefähr 2012, 13, 14 passiert? Da hatten wir den arabischen Frühling, genau. Und dadurch sind diese Regionen natürlich entsprechend etwas instabiler geworden. Da muss man jetzt aber auch sagen, da hat man vorher ein bisschen blauäugig drauf geguckt, dass da bestimmte Regionen, die unter bestimmter Herrschaft waren, ist man einfach davon ausgegangen, dass das alle Tage so weitergeht. Und das schiebt man jetzt gerne so als Grund vor. Was eigentlich aber auch ein Grund ist, und das ist der zweite und meiner Meinung nach auch der relevantere Grund, Photovoltaik ist einfach viel zu günstig geworden in der Zeit. Weil jetzt gucken wir nochmal auf den Zeitstrahl. 2009 ist Deutschland, wie gesagt, gerade mitten im Boom, was Photovoltaik angeht. Der Rest der Welt hat es noch nicht gemerkt. Und irgendwann 2011, 12, 13 kommen wir auf einmal dahin, dass der Preis, der Installationspreis für Photovoltaik so rapide in den Keller geht, dass es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt, den weiten Weg nach Afrika zu gehen, um seine Anlagen aufzustellen, weil man auch in Deutschland man kann in Deutschland kein Solarthermiekraftwerk aufbauen. Dafür ist die Leistung einfach zu klein, die die Sonne hier in unseren Breiten auf die Erde wirft.
Vor allem so ein zentrales mit den Flächenausmaßen.
Exakt. Außerdem würde man das nie durchbringen, so irgendwas in Deutschland aufzubauen. Aber man hat jetzt die Möglichkeit, Photovoltaik hinzubauen. Und ich glaube, das ist
Potenziale gerade gehört.
Genau. Und ich glaube,
das nicht genutzt hat.
Ja. Und ich glaube, das ist wirklich der Grund, warum diese Lösung, also sie wurde in den Raum geworfen aus 2 Gründen. Erstens, man konnte in Deutschland nicht so viel Solar bauen, die Photovoltaiktechnik gab es noch nicht. Man wollte aber auf erneuerbare Energien umsatteln und man wollte weiterhin ein bisschen die Dampfturbinen oder Kraftwerke bauen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und daraufhin hat man dann gesagt, okay, wir machen da jetzt so einen Spin. Wir sagen den nordafrikanischen Ländern, Mensch, wir bauen das bei euch vor die Haustür, dann ist es erstmal nicht in unserem Garten. Und dafür habt ihr dann aber genug Strom, wo ich dir aber auch sag, wenn da 100 Gigawatt rauskommen, ist das nicht genug für all diese Länder und noch Europa. Man muss dann gucken, diese 3 Quadrate, ich habe es mal ausgerechnet, ne, für Deutschland, für die Energieerzeugung in Deutschland, also wir reden wieder von den ungefähr 500 Terawattstunden, bräuchte man eine Fläche von 8.500 Quadratkilometern. Das ist eine Fläche von 92 mal 92 Kilometern und ist damit ungefähr die Hälfte von Thüringen oder Sachsen oder Rheinland-Pfalz. Ne? Nur so zum Vergleich, dass wir wissen, wie viel Fläche wir da aufstellen müssten, laut der Theorie. Und dass wir die Fläche in Deutschland jetzt bei sowas nicht finden, ist natürlich irgendwie klar. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen, also es gibt natürlich da auch negative Stimmen, die sagen, ja, so lang wie sie uns brauchten, um ihre Solarsachen hier aufzustellen, weil sie keine andere Lösung hatten, so lange hätten sie uns unterstützt und sobald man dann PV entwickelt, ist die Unterstützung für den afrikanischen Kontinent wieder nicht so da. Ja, da muss jeder selber entscheiden, was man davon hält. Ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht erst jetzt nach den Recherchen, aber eigentlich jetzt erst recht, halte Desertec für eine Luftnummer. Da kann auch jeder gerne, oder da können wir auch gerne, da würde ich mich mal interessieren, was die Hörerinnen und Hörer davon halten. Kann man ja gerne mal kommentieren. Wir können das da auch gerne nochmal in den Kommentaren ein bisschen genauer auseinandernehmen. Und ich finde es einfach schade, dass es damals so gepusht wurde und auch so links liegen gelassen wurde und jetzt trotzdem immer noch so dieses, lass uns das doch nach Afrika schieben, da scheint doch die Sonne den ganzen Tag. Na, also wir haben viel, du hast das gesagt, wir haben sehr viel Potenzial auch bei uns, Photovoltaik zu lösen und mit Photovoltaik Energie zu erzeugen. Und ich glaube, die sollten wir erstmal nutzen. Und gleichzeitig finde ich es ja, wie gesagt, also auch in den afrikanischen Ländern ist Photovoltaik jetzt so ein lukratives Geschäft, die können sich das jetzt auch selber bauen. Und vielleicht wird es irgendwann mal ein Revival geben von der Geschichte und wir bauen das irgendwie mal anders auf oder wir ziehen das irgendwie mal anders auf. Aber ich glaube, bis jetzt oder aktuell liegt Desertec auf Eis und ich glaube, so wird es auch nicht wieder kommen. Es wird sich vielleicht irgendwann mal ein neuer Name, eine neue Gruppe finden, die sowas mal wieder auf den Weg bringt. Hoffentlich dann meiner Meinung nach ein bisschen weniger PR und ein bisschen mehr Technik.
Ich würde ja trotzdem noch eine Lanze dafür brechen, ehrlich gesagt, weil ich natürlich einfach die Idee charmant finde, ein Energieproblem für den gesamten Kontinent zu lösen.
Ja.
Mir ist es jetzt schon auch viel klarer, okay, dass es natürlich politisch extrem schwierig ist, eine Krisenregion zu bauen oder irgendwie Leitungen durch andere Länder zu ziehen. Aber nur die reine Idee, so ein Megaprojekt mit ganz vielen Firmen zusammen, klar, du sagst jetzt viel PR, verstehe ich jetzt auch, war mir bis dato gar noch nicht so bewusst, so ein großes Projekt auf die Beine zu stellen, um so ein richtig großes Problem zu lösen. Ohne das ganze PR und ohne diese Turbinen fand ich das jetzt immer, war das irgendwie so ein, ja, auch so ein positives Projekt natürlich.
Ja, also auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer, den ich tatsächlich, und ich komme auch gleich noch zu einem anderen Megaprojekt, was da vielleicht wieder in die Richtung schielt, wo ich dir gleich noch aushelfen kann da in dieser Denkrichtung. Aber wenn wir alleine mal gucken, was die weltweite PV-Produktion eigentlich ist, dann gucken wir gerade so auf 200 Gigawatt Peakleistung, die jedes Jahr produziert werden kann. Und wenn wir gucken, was der weltweite Stromverbrauch eigentlich wäre, bräuchte, dann gucken wir da auf knapp 64.000 Gigawatt. Das heißt, da sind wir weit in den 300 Jahren, die wir nach aktueller Produktion noch produzieren müssen. Es zeigt einfach, dass sich da, um auf so einem Maßstab dieses Problem anzufassen, muss sich auf ganz vielen Ebenen noch so viel tun in der Produktion, in der Logistik, in dem ganzen Aufbau, in der Einsicht, dass man sowas bauen möchte, in der Motivation daran und auch natürlich finanziell muss das Ganze gestemmt werden. Also da haben wir schon jetzt eine Mammutaufgabe in den nächsten paar Jahren, das durchzubringen. Europa braucht da ungefähr 8.800 Gigawatt. Da sind wir jetzt so bei 40, 50 Jahren. Und wenn wir da noch ein bisschen beschleunigen, Europa könnten wir tatsächlich mit Photovoltaik über mittelfristig versorgen. Also dieser Wunsch, den du da äußerst, der ist nicht utopisch, aber er ist mindestens mal mittelfristig oder langfristig. Und ich glaube, da müssen wir alle für eine lange Zeit lang anpacken, um das zu machen. Aber ein Projekt, was sowas jetzt mal anpackt, und das möchte ich jetzt mal, damit möchte ich meinen Blog für die Megaprojekte auch nochmal schließen,
ja, bitte, positiv.
Ist tatsächlich ein ziemlich cooles Projekt, nennt sich Sun Cable. Ist eine Kooperation zwischen Australien und Singapur. Und die fassen das meiner Meinung nach absolut richtig an. Erstens bauen die jetzt natürlich State-of-the-Art Photovoltaik. Also die sagen, wir bauen das nicht mit Solarthermie, wir bauen das mit Photovoltaik, ist aktuell das günstigste, was man nehmen kann. Und die sagen jetzt erstmal, wir wollen Singapur versorgen mit erneuerbaren Energien und stellen dafür jetzt auf 20 Gigawatt Peak in die australische Wüste. Das ist ungefähr eine Fläche von 100 Quadratkilometern. Das ist ein bisschen realistischer, ne? Das sind 10 Kilometer mal 10 Kilometer. Das kann man sich ungefähr vorstellen. Das sind so der Abstand von 2-3 Dörfern im Mittelfränkischen, ne? Ja. Und ungefähr 10.000 Fußballfelder, wenn man das jetzt mal daran. In Saarland habe ich jetzt nicht gerechnet, aber naja, man möge es mir verzeihen.
Fußballfelder sind schon gut, das ist eine gute Größe.
Genau, also 10.000 Fußballfelder.
Und Fußballfelder.
10.000 Fußballfelder kann ich mir ungefähr vorstellen, oder vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, es ist 10 Kilometer mal 10 Kilometer. Eine gute Radrunde, die man so fährt. Und dann stellen die dazu direkt noch mit auf 40 Gigawattstunden an Batterie. Die stellen die gleich noch in Australien hin. Das heißt, gleich an der Quelle wollen die direkt noch speichern, und zwar ungefähr das Doppelte von ihrer Peakleistung wollen sie als Speicher haben. Ich meine, du hast in deinem Haus, was hast du? 5 Gigawatt auf dem Dach und 5 Gigawattstunden Speicher oder so?
Korrekt, Gigawatt, genau.
Kilowatt natürlich, Kilo, Entschuldigung.
Nicht Giga.
Also, und die machen das im Prinzip Speicherfaktor 2, 20 Gigawatt Peak an Solar, 40 Gigawattstunden an Batterieleistung. Das heißt, zwei Stunden können sie sozusagen Volllast speichern. Da muss man aber auch sagen, 40 Gigawattstunden ist eine ganze Menge Holz. Bei einer jährlichen weltweiten Produktion von ungefähr 150 Gigawattstunden muss man da schon gute Lieferanten haben, und es kann nicht jedes Land so ein Projekt bauen. Aber mal egal. Jetzt bin ich also mit meinem Solar und meiner Batterie irgendwo in der australischen Wüste. Jetzt habe ich noch 800 Kilometer zur Küste. Da packe ich nochmal ein paar Batterien hin. Und dann mache ich eine 4200 Kilometer lange HVDC, also Hochspannungsgleichstromleitung, bis nach Singapur. Hochspannungsgleichstrom ist, kurz erklärt, einfach das Gegenteil vom Wechselstrom. Also ich transformiere den Strom um in Gleichstrom, kann dadurch mir einige Sachen an Verlustleistung, aber auch vor allem an Geld sparen, und ich kann es vor allem mit einem Seekabel transportieren. 4200 Kilometer ist eine ganz schöne Hausnummer. Das wäre eins der längsten Kabel, die in Betrieb sind, wenn nicht sogar das längste, was überhaupt in Betrieb ist. Oder die längste Verbindung, die überhaupt in Betrieb sind. Es gibt in China ein paar, die sind aber Überlandleitungen. Die sind vielleicht ein bisschen länger. Aber das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und die wollen das ganze Ding bis 2040 fertigstellen. Und wenn das dann 2040 fertig ist, soll das zumindest die Stadt Singapur oder das Land Singapur mit 15%, also 15% der Energie von dieser ganzen Stadt deckeln, mit diesem einen Projekt. Und das finde ich eine ganz schöne Hausnummer. Also Singapur hat ungefähr 70, 80 Gigawatt an Leistung, die es braucht. Oder das müsste man jetzt mal auf die Energie übers Jahr ausrechnen, weil ja natürlich, wir haben ja vorhin drüber geredet, über die Fluktuation gerade im Solar. Aber das finde ich schon eine Hausnummer, und das finde ich ziemlich gut, dass die das machen. Und nach diesem Vorbild kann man auf jeden Fall noch weitere Projekte realisieren. Die Australier zeigen sich da auch sehr gewillt. Ich meine, die haben mit ihrem Land nicht viel anderes anzufangen, sagen wir mal so. Und ich glaube, sowas in der Größenordnung könnte man auch in Nordafrika im Prinzip aufziehen. Man sollte es nicht so von oben herab, sage ich mal, sagen, wie Desert Tech, dass man da so ein bisschen als der Gönner kommt. Man sollte einfach in offene Partnerschaften oder in beständige und faire Partnerschaften mit den entsprechenden Ländern treten. Marokko ist da auch ganz groß dabei. Die wollen einer der PV-Führer der Welt werden in den nächsten Jahren, also was die Photovoltaik-Stromerzeugung angeht. Und ich glaube, da ist unglaublich viel Potenzial, solche Projekte auch zeitnah in Europa zu sehen, um dann auch da, wie gesagt, man sollte das Potenzial der Sonne, wie sie auf die Erde trifft, nutzen, solange man es hat.
Das finde ich mega spannend, und da fällt mir sofort ein, dass eine unserer nächsten Folgen sich mit dem Stromnetz unbedingt beschäftigen muss. Es ist ja, also in meinem Kopf funktioniert das ja gar nicht. Wie kann man denn, also wenn ich weiß, wie die Leistungsverluste bei uns schon über die Hochspannungsleitungen über wenige 100 Kilometer sind, wie kann das funktionieren? Über 4000 Kilometer, man kann ja auch nicht mitten im Meer noch irgendwie eine Trafostation bauen, um den nochmal, ja, fände ich mega spannend. Wäre ja auch genau dein Thema.
Da können wir definitiv mal drüber reden, genau.
Super positiv.
Ja.
Die Australier, die sonst ja nur auf Kohle setzen.
Aber lass uns doch mal dann, ich glaube, es war jetzt auch genug. Wir haben sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel von dir gelernt, lieber Chris. Ich hoffe, ich konnte auch mit ein paar Zahlen vielleicht ein paar Sachen ein bisschen verständlicher machen. Ich hoffe, es waren nicht wieder zu viele Zahlen.
Und nee, absolut nicht. Und unser erklärtes Ziel von ungefähr 40 Minuten, da sind wir ja Anni, da ist ja noch eine Stunde vor uns dran.
Ah, okay. fast. Ja, aber lass uns dann mal jetzt am Ende noch, wir hatten ja letztes Mal schon angeteasert, wir haben da noch so eine Endkategorie, wir haben jetzt auch den Namen dafür gefunden. Wir kommen jetzt zum letzten Impuls. Jetzt bräuchte man eigentlich noch so einen Jingle, ne? Der letzte Impuls. Auf jeden Fall.
Wir brauchen noch so ein paar Soundbits, ich weiß.
Ja, genau, irgendwann. Also wer da was hat, einfach rüber. Also kurze Denkanstöße, die wir jetzt noch mitnehmen, am besten zum Thema Photovoltaik. Los geht's, Chris. Hast du was mitgebracht?
Ja, mir ist tatsächlich erst vor ein paar Tagen was durch die Augen gescrollt sozusagen. Und zwar der Chef des Schweizer Energiekonzerns Axpo, Christoph Brandt heißt der, die betreiben hier auch die Kernkraftwerke bei mir ganz in der Nähe. Der wurde mal gefragt, wie es denn aussieht, weil die Schweizer haben 2017 für den Atomausstieg gestimmt oder wollen keine weiteren Atomkraftwerke bauen. Und vor dem vorhandenen Wissen, dass der Strom knapp wird, der Erneuerbaren nicht schnell genug nachgebaut werden, wurde mal gefragt, was müssen wir denn machen hier, ein neues Atomkraftwerk? Und er ist der Chef sozusagen von Atomkraftwerken, verdient damit er eigentlich sein Geld. Er sagt er doch tatsächlich, nee, ist er nicht dafür. Würde er nicht machen. Ja. Und da dachte ich auch, okay, hä, wieso denn nicht? Und klar, der ist Geschäftsführer, ihm geht es um die Wirtschaftlichkeit und es ist einfach nicht wirtschaftlich, heutzutage noch Atomkraftwerke zu bauen. Man sieht es ja an den Baubefindlichen, extreme Zeitverzögerungen, extreme Kosten, die über und über fließen und moderne Reaktortechnik steht aktuell einfach nicht zur Verfügung und die brauchen wir halt jetzt und nicht in 30 Jahren. Fand ich ein extrem, ja, irgendwie so ein positives Statement, wenn man weiß, dass auch aus wirtschaftlicher Sicht die Atomzeit ein Auslaufmodell ist, ein absolutes. Und er sagt dafür, also er hat ja nicht nur Atomkraftwerke in seinem Portfolio als Energiekonzern, sagt er dafür dann lieber PV oder andere Erneuerbare, wie in der Schweiz natürlich auch viel Wasserkraft oder Windkraft.
Ich kann das tatsächlich aus Zufall, kann ich das sogar mit Zahlen belegen. Ich habe nämlich letztens einen Vortrag von Volker Quaschning gehört. Wer den nicht kennt, der ist so einer der Begründer von Scientists for Future. Und gerade dieses Beispiel Kernkraftwerk, der hat in dem Vortrag eine Folie drin gehabt. In Frankreich wird nämlich gerade ein Kernkraftwerk gebaut. Kernkraftwerk Flamanville soll fertig werden 2023, hat dann am Ende eine Leistung von 1,6 Gigawatt. Und kostet 19 Milliarden Euro nur in der Bebauung. Also ohne die Entsorgung des Ganzen, ohne Brennstoffverbrauch irgendwie. Nur das Projekt, um es lauffähig zu machen, kostet 19 Milliarden Euro. Und jetzt haben wir ja vorhin schon gelernt, also so ein Atomkraftwerk ist natürlich grundlastfähig. Das heißt, wir haben jetzt diese 1,6 Gigawatt mal 8000 Stunden, kommen wir irgendwie so auf 12,5 Gigawattstunden, die allein dieses Kraftwerk im Jahr produziert. Das ist ja schon eine ganze Menge, 12,5 Gigawattstunden. Wenn wir jetzt aber mal sagen, wir haben vorhin gesagt, ungefähr für 500 Euro können wir ein Kilowatt Peak Photovoltaik auf die Erde stellen, ne? Inklusive Rahmen und Wechselrichter und allem. Das heißt, wir könnten für die gleichen Kosten, nämlich 19 Milliarden Euro, ungefähr 38 Gigawatt Photovoltaik installieren in Deutschland. Und wenn wir dann rechnen, dass wir da ja ungefähr diese 1000 Stunden Peak-Ertrag rauskriegen, dann kommen wir allein mit dem Photovoltaik auf 38.000 Gigawattstunden. Das heißt, dieses Atomkraftwerk macht für das gleiche Geld 12,5 Gigawattstunden. Das heißt, ungefähr ein Drittel oder fast sogar ein Viertel, also irgendwo zwischen einem Drittel und einem Viertel von dem, was wir an Potenzial hätten mit Photovoltaik. Und das ist meiner Meinung nach das Totschlagargument für jeden, der sagt, wir müssen neue Atomkraftwerke bauen.
Natürlich, brauchen wir nicht weiter diskutieren. Und die Photovoltaik funktioniert natürlich vom ersten Modul an, wo es ans Netz geschalten wird. Also quasi exakt. Wird langsam aufgebaut und das Kernkraftwerk, das dauert ja Jahrzehnte, bis es in Betrieb ist.
Ich habe selber noch an Kernkraftwerken mitgearbeitet, die ich jetzt nicht nennen möchte, die immer noch nicht in Betrieb sind. Und ich habe seit 10 Jahren nichts mehr mit Kraftwerken zu tun. Also von daher, ja. Das dauert, so ein Ding zu bauen. Und Photovoltaik, wie gesagt, wenn man die Produktion mal hat, kann man das relativ schnell zum günstigen Euro dahinstellen und es würde produzieren. Und dazu kommt mir jetzt noch mein Impuls, den ich mitgebracht habe. Ich habe was Schönes gelesen letztens, nämlich Australien wird sein größtes Kohlekraftwerk. Australien ist ja einer der größten Kohleexporteure der Welt. Wir selber, also ich war in Karlsruhe im Rhein-Dampfkraftwerk, auch die kriegen auch ihre Kohle aus Australien. Und selbst die Australier sagen jetzt, Mensch, das mit der Kohle ist vielleicht gar nicht so gut. Die legen jetzt ihr größtes Kohlekraftwerk, was 2,8 Gigawatt erzeugte Leistung haben könnte, in 5 Jahren still. Und zwar damit 7 Jahre eher als geplant. Weil sie sich sagen, Mensch, Photovoltaik ist einfach viel konkurrenzfähiger und in den nächsten 5 Jahren wird sich das noch weiter so entwickeln und wir werden diese Kapazitäten aufbauen und dann brauchen wir dieses Kohlekraftwerk nicht. Und das finde ich doch mal zeitgemäß, beziehungsweise finde ich es einfach, es unterstützt mich in meinem Gedanken, dass ich sage, Mensch, das geht. Eine Welt ohne Kohle ist nicht nur vorstellbar, sondern vielleicht auch rentabel oder höchstwahrscheinlich auch rentabel, sonst würden die ihr Kohlekraftwerk nicht schließen. Die haben wahrscheinlich die günstigsten Kohlekosten und selbst das lohnt sich nicht mehr.
Bravo. Kann man nur applaudieren, finde ich richtig gut. Ja. Wie du schon sagst, ja, die müssen nicht den Tagebau, wie wir betreiben, Kilometer tief mit den größten Baggern. Da liegt es noch einfacher abschürfbar und trotzdem lassen sie es sein.
Und wie gesagt, man muss nicht applaudieren für die Chuzpe, sag ich mal, dass die jetzt sagen, ja, wir machen dieses Kohlekraft. Nee, die haben sich das einfach durchgerechnet und haben gesagt, und man muss eigentlich applaudieren, dass sie dann so nüchtern sind und sagen, Mensch, wir haben zwar das Kohlekraftwerk, aber so richtig Sinn macht es nicht mehr, schalten wir es doch ab.
Ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch. Also mit der Motivation gehe ich doch gerne ans Ende dieser Folge. Und ich denke auch, jetzt haben wir heute wieder in dieser Folge eine Menge Sachen zusammengesucht. Ich hoffe, es war interessant für dich, aber auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Für mich war es auf jeden Fall interessant. Ich habe sehr viel gelernt wieder. Nicht nur bei der Recherche, auch jetzt bei den Themen, die du besprochen hast. Gerade die kleinen Projekte, also gerade diese kleinen Motivationen, die man aus solchen Projekten nimmt, die mit Photovoltaik jetzt möglich werden, die hilft mir doch, froh in die Zukunft zu blicken.
Geht mir genauso. Und just in diesem Moment gucke ich rein, ist mein Akku alle. Also der Akku von meinem Haus.
Dann aufgebraucht. Musst du jetzt wahrscheinlich schlafen gehen, weil erst morgen die Sonne wieder scheint und dann kannst du deinen Akku wieder schön mit Sonnenstrom laden.
Und meinen eigenen Akku auch, genau. So sieht's aus.
In diesem Sinne, Chris, ich danke dir.
Danke dir auch. Mach's gut, Markus.
Und den Hörerinnen und Hörern wünsche ich viel Spaß beim Stromzählen. Macht's gut.
Macht's gut.